Also gut, Freunde, letzte Runde für heute. Wir sind bei den Querverbindungen und den Einschüben, ja. Und der Schwerpunkt liegt mehr auf den Einschüben und immer wieder kurz diese Querverbindung immer zu dem nächsten Abschnitt. An den Querverbindungen, also gibt es abertausend in der Offenbarung. Also die ist so miteinander, ist wie ein herrlicher Teppich, ineinander verwoben oder ein Puzzleteil, die einfach diese Dinge, die ineinander hineingefügt werden. Und ich bete darum und ich bemühe mich und ich hoffe, das gelingt, immer Stück für Stück. Also wenn ich jetzt alles auf einmal, A, würden wir nicht vorwärts kommen und B, das würde zu erschlagend sein. Also ich versuche euch so nach meiner Weisheit so euch hineinzuführen und tiefer und tiefer und ein bisschen mehr diese Dinge zu zeigen. Und ich in der Gefahr, wenn ich über diese Dinge rede und einfach etwas sage und ich weiß, weil niemand unter uns ohne Prägung ist und unsere eigene Theologie und Verständnis, dass bei einem und anderen die Fragen kommen und sagen, wie kommt er da darauf, wieso sagt er das und wieso meint er dann 144.000 ist Gemeinde oder so. Ja? Und ich will einfach euch dann Stück für Stück da hineinführen und ich werde die Ansätze oder die Auslegungen euch dazu geben, wie ich meine, und dann könnt ihr ja prüfen und das gut behalten. Also, Szene 6, das heißt, wir sind schon ziemlich weit unten in unserer Spirale, wir sind kurz vorm Ende. Jetzt geht es wirklich gegen Ende. Jetzt haben wir das Gericht über all die das Zeichen an den des Tieres angenommen haben, über die Menschen, wurde uns gezeigt. Dann wurden wir hingeführt zu dem Weltsystem, in dem der Mensch lebt und dass er liebt und mit dem System er die Hurerei treibt, sich dem verkauft sozusagen, ja, oder sich erkauft, den Genuss, wenn man das so ausdrückt. Das wurde auch uns gezeigt, das ist auch gerichtet. Um zu verstehen, was das für ein System ist, haben wir einen Einschub gehabt. Wurde uns dieses System vorgestellt als die Hure Babel, die große Stadt. Dann geht's weiter. Jetzt bekommen wir einen Einblick. Jetzt werden zwei weitere Feinde bitterlich geschlagen, werden vernichtet. Und zwar, ich will es so sagen, die Offenbarung betrachtet das Ganze aus verschiedenen Perspektiven. Auch dieses Ende, es ist nicht so, dass zuerst Menschen sterben, weg. Dann wird Gott die Welt vernichten, weg. Dann kommt dann das Tier und der falsche Prophet weg. Und dann kommt der Teufel weg. Und dann kommt der Tod weg. Das sind nicht mehrere Gerichte, sondern es ist, wenn Jesus kommt in Herrlichkeit und das Gericht vollzogen wird, ist es ein Gericht. Über welchen Zeitraum er sich auch erstreckt, mal dahingestellt, ist ein Gericht. Und weil es so umfangreich ist, weil so viele Aspekte zu berücksichtigen sind, bekommen wir, wie in den Evangelien, verschiedene Perspektiven des gleichen Ereignisses, des gleichen Gerichts, des gleichen Krieges, der gleichen Vernichtungen, aber mit verschiedenen Schwerpunkten. Gott lässt uns sagen, hey Menschen, es lohnt sich dich nicht auf den Teufel zu verlassen, ihr werdet gerichtet werden. Und dann wird uns da gezeigt. Es lohnt sich nicht auf die Welt zu verlassen, sie wird auch gerichtet werden, wird uns das gezeigt. Es lohnt sich nicht auf die Tiere sich zu verlassen, sie werden auch gerichtet. Und dann bekommen wir auch einen Einblick in dieses Gericht. Und letztendlich, es lohnt sich nicht auf den Teufel zu setzen, der wird nämlich auch gerichtet. Das gleiche Gericht aus verschiedenen Perspektiven. Ja? Deswegen so. Und das wird aufgehängt. Also, jetzt kommen wir zu der sechsten Szene. Und dann möchte ich euch bitten, mit mir Kapitel 19 aufzuschlagen in der Offenbarung, wenn ihr nicht schon habt. Gucken wir, wir gehen da so durch. Und jetzt schaut mal Kapitel 19, Vers 1, was passiert. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Die sprachen Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Also, hier knüpft das Kapitel 19 an dem Gericht an. So, es gibt im Himmel eine große Freude. Die Hure ist gerichtet. Aber es ist ja noch nicht alle. Es muss ja noch mindestens noch drei müssen noch vernichtet werden. Die drei großen Feinde müssen noch vernichtet werden. Darüber müssen wir etwas bekommen. Und dann bekommen wir ein Gericht. Kapitel 19, 11 bis 21. sind wir mitten in dem Kommen Jesu wieder. Allein jetzt in diesem, unserem schnellen Überblick, wie oft haben wir schon vom Kommen Jesu gesehen? Mit den Wolken des Himmels, immer wieder. Jesus kommt nicht mehrmals, nicht 3, 4, 5 Mal beim zweiten Mal. Es gibt erstens Kommen Jesus, war schon, es gibt ein zweites Kommen, es kommt noch. Und der Jesus kommt, wird er nicht in Etappenweise kommen, stufenweise zu uns, sondern er kommt. Und die Offenbarung aber hat schon mehrmals ein mehrmaliges Kommen gelesen. Und dann heißt es, und sie sahen in den Wolken, das ist nicht unsichtbar, das ist sehr sichtbar. So, das beschreibt nicht verschiedene Kommen Jesu, es beschreibt das gleiche Kommen Jesu, aber aus verschiedenen Perspektiven. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Für mich ist ein sehr wichtiges Kriterium und Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung. Also, jetzt bekommen wir aber, nachdem die Hure abgehandelt ist und die Zeichen an der Stirn genommen haben, Menschen, Weltsystem, jetzt widmet sich die Offenbarung dem Gericht der beiden Tiere. Ich habe sie hier abgebildet. Das ist das Tier aus dem Wasser mit den verschiedenen Köpfen, Panther, Bär und so weiter. Und dieses Lamm mit Hörnern und mit Reden, wie eine Zunge, wie eine Schlange, wie ein Drache. Das ist diese beiden Systeme. Das heißt, jetzt zeigt uns die Offenbarung das Gericht der politischen, militärischen Weltmacht und der religiösen Welt. Auch das wird Jesus vernichten bei seinem Kommen. Wenn er kommt. Und jetzt wird uns dieses Kommen Jesu beschrieben, ab Vers 11. Und ich sah in den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Wichtig sind die, ja, okay, später. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Hier taucht wieder ein Krieg auf, auch das später. Das sind, ja. Seine Augen sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit dem Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißen reinen Leinwändern. Also, ich gebe euch eine herrliche Verheißung. Entweder, was sehr toll wäre, Jesus würde jetzt kommen. Dann würden wir ihn kommen sehen. Und würden den Wolken entgegen und würden die Wolke von unten sehen und sehen die Truppen mit Jesus kommen. Aber das wäre schon der Hammer, oder? Das wäre absolut herrlich. Aber nehmen wir mal an, wir sterben, heute oder morgen, dann kommen wir mit ihm und sehen die Wolke von oben. Ja? Aber reiten wir auf weißen Pferden. Keine Angst, wer nicht Pferde mag und reiten kann, auch das ist ein Bild. Wir werden mit ihm kommen, in den Siegeszug. Wahnsinn, Wahnsinn. All die bei ihm sind, kommen, all die da sind, kommen dahin. So. Und das passiert. Und wann? Jesus kommt. Er kommt. Um was zu tun? Schaut mal Vers 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen, und er trägt auf seinem Gewand und an seine Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und der Herr der Herren. Boah, ich krieg Gänsehaut. Wer ist das? Was für eine herrliche Beschreibung unseres Herrn. Und all diese Worte, all die Beschreibungen, all diese Namen, all diese Hinweise, glaubt mir, das sind die Querverbindungen, die Kapitel 1 bis 3, Kapitel 4 bis 5, Kapitel und so weiter. Warum er so hier bezeichnet wird, wird vorher schon alles erklärt. So, wenn wir gründlich das durcharbeiten, dann an diesem Punkt kommen, dann haben wir über Jesus keine Fragen. Dann wissen wir, warum er so genannt wird. Dann wissen wir, warum er so einen Gürtel hat. Dann wissen wir, warum sein Mantel mit Blut ist, weil er dann schon die Kälte getreten hat, als die Ernte abgesichert. Und all diese Dinge, dann bekommen wir hier schon ein fertiges, herrliches Bild, weil im Vorfeld schon so viel über ihn gesagt worden ist. Man muss halt das als Ganzes verstehen und nicht, ja. Und jetzt schaut Vers 17. Nein, 19 reicht uns. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die Verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten, lebendig geworfen die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Das ist eindeutig Gericht. Getötet wird wer? Nein, getötet wird nicht der falsche Prophet und das Tier. Wisst ihr, warum nicht? Weil es kein Mensch ist. Was wird mit ihm passieren? Sie werden geworfen in den Feuersee, aber getötet wird wer? Die das Zeichen angenommen haben. Wer sind diese? Menschen. Und warum wird nicht das Tier und der falsche Prophet getötet? Weil es keine Person ist. Das ist ein System. Versteht ihr das? Das ist ein System. Und wir denken, da kommt halt so ein, der falsche Prophet und der Herr Bösewicht schlechthin, das Tier. Das ist ein System, das vernichtet wird. Und all die, die in diesem System lebten und die nach den Prinzipien dieses Systems handelten und gedacht haben, die werden vernichtet, die werden getötet, die diesem System gehören, die ihre Bürgerrechte in dieser Stadt hatten. Versteht ihr das? Aber gut, dann ist es nicht gut dabei zu sein. Gut ist für die, die Christus gehören, die mit ihm sind, die bei ihm sind. Glückselig all die Toten, die in Christus sterben. Das ist die Glückseligkeit. Die sind nicht glückselig. Auf jeden Fall, hier schon mal ein Krieg, gell? Diese zwei Tiere versammeln einen Krieg. Ein Krieg gegen den, der auf dem Pferd sitzt und seine Heiligen. Merkt euch das, das kommt nämlich in Offenbarung 2 nochmal vor. Und da gibt es nicht so zwei große Versammlungskriege, es ist nur ein Krieg. Und das ist aber, und ja, wie macht das Tier? Gell? Wie versammelt ein Tier? Wenn wir verstehen, dass es hier um eine militärische und eine politische Macht geht, eine religiöse Macht, dann verstehen wir, dass es hier um eine Verfolgung und einen Krieg geht, der weit mehr als nur hier mit Pistolen und Kanonen ist, sondern dass hier um einen geistlichen Krieg geht, um eine Verfolgung der Gemeinde. Eine Verfolgung sowohl militärisch wie religiös, wie politisch. Und dass wir kurz vor knapp stehen, das muss ich euch nicht beweisen, oder? Und dass wir oft die Kirche schon da und die Gemeinde Jesu da so verfolgt wird, sowohl politisch wie militärisch wie religiös, oder? Ich habe gerade eben das gesagt, ich habe wir hatten vorletzten Sonntag Taufe gehabt. In dem Vorfeld habe ich mich ein bisschen mich wieder reingelesen, auch in die Kirchengeschichte, auch wieder über meinen Freund Martin Luther gelesen, den ich eigentlich sehr mag. Und aber nicht verstehe, warum er die Kindestaufe akzeptiert hat, nicht überzeugt war, geduldet hat. Ich verstehe schon rein logisch, warum er es gemacht hat. Es hat was eben was mit Macht zu tun und mit Kontrolle und politischen Entscheidungen und nicht keine geistige Dimension, denn er wusste allein aus Glauben. Und ich habe mich gedacht, Martin, wie kannst du das nachmachen? Ja? Und dann in diesem Zusammenhang, aber dann, als dann die ganze Taufbewegung aufkam, die Täuferbewegung, wie sie verfolgt wurden, wie sie auch von der Reformation und von der evangelischen Kirche wie von der katholischen Kirche verbrannt worden sind, umgebracht worden sind für den Glauben. Das ist noch gar nichts im Vergleich. Ja, nee, will ich nicht vergleichen. Auf jeden Fall, die Gemeinde Jesu kennt das von Anfang an, von den Evangelien beginnend über Jesu, wenn sie mich, euch auch, und dann geht's durch. Das ist das, und jetzt kommt's aber. Das, was die Gemeinde verfolgt und ausrotten will, die Pforten der Hölle, die werden auch vernichtet werden. Und die beiden Feinde werden vernichtet. Jetzt haben wir hier die Jubel über das Gericht, dann hier Vollzug des Gerichts, auch nicht nur über die Hure Babel, sondern die ist komplett verbrannt, deswegen habe ich das Bild genommen. Das ist einfach dahin geputzt, nur noch Asche und Staub. Und dann werden die beiden gerichtet. Einer fehlt hier, gell? Wisst ihr warum? Weil er so wichtig ist und so speziell ist, dass die Offenbarung ihm sogar ein komplettes Kapitel seiner Vernichtung widmet. weil das der Urheber all dem ist. Und den reiht man dann nicht einfach geschwind noch zu diesen Systemen wie Welt, wie Politik und all diese Dinge, sondern das will die Offenbarung nochmal ganz speziell anschauen, wie der Letzte, dieser Böse, der Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Satan, wie Gott ihn vernichtet. Also er bekommt ein extra Kapitel, ein extra Fokus, um zu zeigen, dass er auch vernichtet wird. Und das ist eine gute Nachricht, das ist eine gute Nachricht. Aber was ist dazwischen? Und da kommt nämlich auch ein Einschub. Ich sage euch, in jedem Abschnitt haben wir einen Einschub. Und jetzt sind wir mitten im Gericht. Und damit wir aber nicht den Fokus verlieren und nicht beim Gericht hängen bleiben, weil wir das ja nicht damit gerichtet werden, ich hoffe, ihr könnt alle vom Herzen das sagen, kommt ein Einschub und schaut mal, was da steht. Ein Einschub, die Hochzeit des Lammes. Das ist Kapitel 19, Verse 6 bis 10. Es ist noch nicht die Hochzeitsfeier. Es ist die Vorbereitung. Es ist die Ankündigung. Es ist die Einladung. Es ist die Einladung. Schaut mal, Kapitel 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Wieso kommt das jetzt? Weil die Hure weg ist. Aber jetzt, die Frau, die Braut ist fertig. Die ist fertiggestellt, die ist fertig bereitet. Die wurde gereinigt, die hat sich gebadet, die hat sich geputzt, die hat sich geschminkt, die hat schöne Kleider angezogen, sie hat sich Schuhe angezogen, die Zähne geputzt und Ohrringe hingehängt und all das, was eine Braut damals getan hat, hat sich wunderbar gemacht und verschleiert und was weiß ich. Und dann, jetzt ist sie soweit. Jetzt ist sie bereit, dass der Bräutigam kommt. Und dann, guck mal, ab Vers 11 kommt der Bräutigam auf dem weißen Pferd. Das ist das Bild. Aber was haben wir hier? Mitten in diesem Kriegsschauspiel, mitten in dieser Vernichtung, haben wir dieses herrliche Hochzeitsmahl vor Augen. Das ist aber für die Gemeinde. Das andere ist jetzt für die Politik und für die Militär und für die Religionen, die gehen gleich zugrunde, aber die Gemeinde darf gleich ein Fest feiern. Ein Fest feiern. Schaut mal, Vers 8. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide mit in feinen Leinwand, glänzend, rein. Denn die feinen Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder. Das ist nämlich, der denkt, dass der Engel, die Botschaft ist so herrlich, dass er jetzt anfängt, den Boden anzubeten. Und er sagt: Hör auf, das ist so herrlich, ich bin dein Mitknecht. Hey, wir haben beide den gleichen Job, die gleichen Herren, die gleichen Auftraggeber, Wahnsinn, gell, mit den Engeln. Und der eine, unter deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ja, wir werden das uns anschauen. Hier ist Hochzeitsmahl. Wiederum, mitten im Gerichtsbild, ein Einschub von einem herrlichen Ereignis. Die Hochzeit des Lammes. Gut? Sehr gut. Und jetzt kommen wir zur letzten Szene. Es geht runter. Jetzt fehlt noch ein Kandidat, fehlt noch ein Feind. Und das ist Gericht über den großen Drachen. Ich bin bei meinen Geschwistern in Fluren Winzeln seit, glaube ich, 4, 5 Predigten, gell, sind wir dabei, Offenbarung 20 uns anzuschauen, dort diesen Abschnitt auszulegen. Einer der schwierigsten Abschnitte in der Offenbarung. Oder darf ich so sagen, einer der am schwierigsten ausgelegten Abschnitte der Offenbarung. Es geht um das sogenannte tausendjährige Reich und das, was drin und passiert. Dem werden wir uns intensiv zuwenden müssen. Wir müssen uns diesen Abschnitt ganz genau anschauen, was da steht. Aber ich möchte euch zeigen, dass dieser Abschnitt ebenfalls so aufgebaut ist. Es gibt auch so gewissermaßen einen Einschub da drin. Und zwar folgendes. Wir haben das Erste, wir haben die Bindung des Drachen. Was auch immer diese Bindung bedeutet, wer ihn bindet, wie ihn bindet, wo er hineinkommt, mit welcher Kette, welcher Schlüssel, welcher Abgrund, wo er auch sein mag. Aber er wird gebunden für einen sogenannten Zeitraum von 1000 Jahren. Ja? So, das ist die Bindung des Satans. Und dann folgt nach dieser Bindung in den Versen 17 bis 15, übrigens das sind die ersten drei Verse seine Bindung, folgen die Verse 7 bis 15, das ist das Gericht über den Satan und all die, die ihm da nachfolgen. All die Könige der Erde und all die das Heer, das ihm zu dem großen Krieg gekommen ist, von Gog und Magog. Ja? Also die kommen da zusammen. Und schaut mal Kapitel 20, Vers 3. Und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Okay? Also, so lange gebunden, bis eine Zeit von 1000 Jahren vollendet ist. Wir werden über die Zahl 1000 nochmal nachdenken, aber bis die vollendet ist. Und jetzt schaut mal ab Vers 7, was da steht. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus dem Gefängnis losgelassen werden. Das heißt, das, was hier passiert ist, die Bindung des Satans ist am Anfang. Dann kommt die Freilassung des Satans. Wann wird er freigelassen? Nicht in den 1000 Jahren, danach. Das heißt, das, was jetzt passiert, ist nach dem Abschnitt von den 1000 Jahren. 1000 Jahren, was sie auch immer bedeuten. Okay? Also, das passiert. Es wird gesagt, er wird gebunden, bis die Zeit 1000 Jahre vollendet sind. Und dann heißt es, und als die 1000 Jahre vollendet sind, wenn sie fertig sind, dann passiert das Gericht und dann wird der Satan gerichtet. Interessanterweise wiederum, ich lese euch ab Vers 8. Und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind. Den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Okay? Und sie zogen auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Nur nebenbei, was ist diese geliebte Stadt? So, welche zwei Städte haben wir in der Offenbarung? Ja. Und was ist diese heilige Stadt? Die geliebte Stadt? Das neue Jerusalem. Wo ist dieses neue Jerusalem? Auf der Erde oder im Himmel? Ja, das ist eine spannende Frage, gell? Wie können die umzingeln? Nebenbei, wenn all die Könige der Erde, darüber sprachen wir letzten Sonntag, wenn all die Könige der Erde versammelt werden, wie die Zahl des Meeres, und nach Jerusalem gehen und die Stadt umzingeln, da geht der Platz aus. Da fallen sie ringslängs ins Wasser rein. Da sind sie bis, aber das ist, so. Also es gibt viele Fragen, die wir uns darüber nachdenken. Was ist die geliebte Stadt? Das ist die Braut Christi. Und wer kommt und umzingelt sie? Die Könige der Erde. Wer umzingelt sie? Wer geht hinaus und versammelt zum Krieg? Der Drache, richtig? Und dann kommt der Drache, darf ich jetzt so sagen, kommt der Drache zum Putin. Hey, lass uns mal die Gemeinde verfolgen. Dann geht er zum Trump, lass uns die Gemeinde, dann geht er zu Merkel, lass uns die Gemeinde verführen, dann geht er zum Erdogan und zu allem. Wird er dann hingehen und sagen, hey, wie sieht's aus? Übrigens, ich bin's, der Teufel. Sieht ein bisschen komisch aus, sieht wie ein Drache aus, hat mich ein bisschen verändert. Früher war ich eine alte Schlange, jetzt bin ich ein Drache. So, mein Name ist Satan. Guten Tag. Das ist unwahrscheinlich, gell? Wir sind in einer geistlichen Dimension. Wir sind in geistlichen Prinzipien. Das, was jetzt passiert ist, wird uns schon in Kapitel 16 beschrieben, Kapitel 19 beschrieben. Der Teufel geht aus und verführt die Nationen, dass sie einen Hass auf die Gemeinde bekommen, wie sie vorher nie hatten. Und die ganze Verfolgung breitet sich auf der ganzen Breite der, nicht nur an einem Ort, nicht nur im Nahosten, auf der ganzen Breite der Erde, auf in die vier Himmelsrichtungen. Eine weltweite Verfolgung der Gemeinde. Bis jetzt hat uns immer nur eine örtliche getroffen. Intensive, örtliche. Während wir in Europa eine Ruhe haben, noch in haben wir eine extremste Verfolgung. Aber das ist noch nicht weltweit. Und jetzt stellt euch vor, weltweit. Da könnt ihr nicht nur fliehen nach Europa oder dann in die USA oder weltweit. Eine Verfolgung in einer Art und Weise, das darf er noch nicht tun. Dafür ist er noch gebunden. Das darf er nicht machen. Da ist er in die Ketten gelegt. Also, und dann passiert das. Und dann kommen die wie der Sand des Meeres. Und sie zogen hinauf in die Breite der Erde, umzingelten die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel herab. Schon wieder Feuer, gell? Ja, wie oft kommt denn Feuer vom Himmel? Wie oft wird denn die Erde zerstört? Wie oft fallen denn die Planeten auf die Erde? Wie oft wird der Himmel zusammengerollt? Nur einmal. Das Gleiche nochmal aus einer anderen Perspektive. Und Feuer kam vom Himmel und verschlang sie. Das heißt, die konnten gar nicht den Schlag ausführen. Ist das gut? Voll gut. Bevor die Gemeinde ausrotten können, sagt Jesus, und die Verführung wird so stark sein, dass wenn Gott die Zeit nicht verkürzt, kein Mensch gerettet wird. Aber er verkürzt es. Er bewahrt seine Gemeinde. Warum? Haben wir jetzt hoffentlich genug oft gesehen. Die ist versiegelt, sie gehört und so weiter. Sie ist eine Braut und also, sie wird entrückt, all diese Dinge. So, und dann heißt es, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuersee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer wird auch noch da hineingeworfen? Oder der Teufel? So sind alle drei jetzt da. Nicht der Teufel wird getötet. Wiederum. Das ist ein geistliches Prinzip. Ein Geistwesen. Kein Mensch. Die Menschen, da kommt Feuer und verzehrt sie. Und die sterben. Aber der Teufel wird wiedergeworfen. Wir müssen diese Ebenen unterscheiden. Zwischen geistlichen Prinzipien, die ablaufen, und der Manifestation in dieser Welt. So, der Teufel wird nicht auf diese Welt rumlaufen nach den 1000 Jahren und versuchen alle zu fressen. So. Also, das ist dieser Abschnitt. Und jetzt das Gericht. Und jetzt haben wir auch einen Einschub hier auch. Und wenn man das nicht versteht, tut mir leid, wenn es überheblich klingt, dann versteht man diesen Abschnitt nicht. Denn das, was hier passiert, Offenbarung 4 bis 6 übrigens, das sind die 1000 Jahre. Schaut mal mit mir, Kapitel 20, Vers 4. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht manche verwirren mag. Ich bitte euch um Geduld, mit mir den Weg zu gehen. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis des Jesu und um das Wort des Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an die Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit dem Herrschen 1000 Jahre. Der Abschnitt über die sogenannten 1000 Jahre beschreibt das hier. Die Verse 4 bis 6, das sind nur 1000 Jahre. Also das, was in den 1000 Jahren sozusagen passiert. Das davor ist im Himmel. Da wird er gebunden. Das danach ist auf der Erde. Aber was ist hier? Was ist die Botschaft? Wir werden uns intensiv diesem Abschnitt zuwenden müssen. Aber ich will euch das sagen. Die Botschaft ist ein Einschub. Es soll dir und mir, genauso wie bei allen anderen, eine Hoffnung wecken. Nämlich, nur als Erinnerung, auch wenn beide Tiere vernichtet werden, die Perspektive für die Gemeinde, die Braut, bekommt das Hochzeitsmahl. So, hier, auch wenn jetzt bekommen wir wiederum eine Perspektive von, oder eine Gerichtsszene, wo das etwas gerichtet wird. Aber, und Verfolgung für die Gemeinde und eine sehr große weltweite Verfolgung könnte uns Angst machen. Aber dazwischen da ist ein Einschub. Aber für diejenigen, die Anteil haben an der ersten Auferstehung, die müssen sich keine Sorgen machen. Über die wird der zweite Tod, nämlich der Tod, wo der Teufel und der Drache und das Tier und der falsche Prophet sind und all die, die den angebetet haben, sie kommen da nicht hinein. Warum? Weil sie Anteil an der ersten. Was ist die erste Auferstehung? Genau, wie viele Auferstehungen gibt es? Wenn es eine erste gibt, dann ist sehr klar, sehr wahrscheinlich, dass es auch eine zweite gibt. Sonst macht es keinen Sinn, sie als erste zu nennen, richtig? So, wie viele Auferstehungen gibt es? Wir werden uns das intensiv anschauen. Es gibt zwei Auferstehungen wie zwei Tode. Es gibt einen leiblichen Tod und einen geistlichen Tod. Es gibt eine geistliche Auferstehung und eine leibliche Auferstehung. Glückselig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Was ist die erste Auferstehung? Das ist die geistliche. Über die wird der zweite Tod keine Macht haben. Wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast und du stirbst, weißt du, wo du hinkommst? Ins Reich Gottes. Und weißt du, was du damit mitmachen, was du im Reich Gottes machst? Es wurden Throne aufgestellt und du kannst dich mitsetzen und mit Christus regieren. Ist das nicht der Hammer? Nicht Hofputzen. Nicht die Mauern erneuern. Regieren. Mitherrschen. Jetzt erinnert euch nur ganz kurz. Wie haben wir den ersten Abschnitt beendet? Kapitel 3, Vers 21, 22. Wer überwindet, wird mit mir auf den Thron setzen, wie ich überwunden habe und mich auf den Thron des Vaters gesetzt habe. Wisst ihr, was Offenbarung 20 sagt? Wer überwindet nämlich den Teufel und diese Systeme und stirbt, wie ich gestorben bin, aber dann lebt und sich, wie ich gestorben bin, auferstanden bin und auf den Thron des Vaters gesetzt habe, so wird all die um meines Namens und für mich im Glauben sterben, die werden auferstehen und mir auf dem Thron sitzen. Wo ist dieser Thron? Seid ihr sicher? Ah ja, spätestens haben wir schon klar. Schaut mal, heißt nämlich: Und ich sah die Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Wer sind sie? Und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis des Jesu, um das Wort des Gottes enthauptet worden waren. Wer sind diese? Das sind Tote. Und er sieht was? Seelen. Und wo sind diese Seelen? Im Himmel. Wo sind diese Throne? Wo ist der Thron Christi? Wisst ihr, dass das ganze Szenario hier im Himmel sich abspielt? Die Hoffnungsbotschaft ist, gleich was da auf der Welt passiert, bis ins Gericht der Vernichtung, für die, die in Christus Jesus sterben, sie kommen in den Himmel, sie kommen zu Jesus und regieren mit ihm und sind bei ihm. Darum glückselig freuen darf sich der, beneidet ist der Anteil an der ersten Auferstehung. Warum sagt er nicht an den zweiten Auferstehung? Weil wenn du keine geistliche Wiedergeburt hast, bist du nicht in Christus. Und dann kannst du nicht in Christus sterben. Wenn du nicht in Christus stirbst, kommst du in den zweiten Tod. Wenn du nicht lebendig stirbst, geistlich lebendig stirbst, kommst du in den zweiten Tod. Aber wenn du geistlich stirbst, so wenn ihr sterbt, werdet ihr doch leben, sagt Jesus. Denn ihr seid vom Tod ins Leben hindurchgekommen. Das heißt, der Körper, der leibliche Tod ist nur noch ein Ablegen und das ist ein Sklave, ein Hinbringer zu unserem Eigentlichen, nämlich in die Herrlichkeit zu Christus Jesus auf seinen Thron. Glückselig all die, die da sind, die Wiedergeburt erlebt haben, die in Christus sind. Für die, das hat mit denen nichts mehr zu tun. Und selbst wenn sie da sterben, selbst wenn sie in dieser großen Verfolgung, und es werden sterben, vielleicht muss ich sterben. Übelst Angst davor, ich muss sterben, vielleicht muss ich sterben. Ich bin kein Held. Ich hoffe nur so auf die Gnade, dass der gleiche Geist, der damals die Christen so gestärkt hat, mich genauso stärken wird, weil sonst habe ich keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Aber das ist meine Hoffnung, dass ich dann ebenfalls Psalmen singen kann, weil ich voll des Geistes bin und das ist das Zeugnis. Wenn wir in solche Situationen kommen, habt keine Angst, dann ist der Geist, der in euch ist. So, und es kann sein, dass wir vielleicht da sterben müssen, aber das ist egal, wisst ihr warum? Weil wir Anteil haben an der ersten Auferstehung. Und darum wird über uns der zweite Tod, spielt uns keine Rolle. Das ist die Botschaft in erster Linie. Und über die ganze Diskussion, 1000 Jahre auf der Erde, bla bla, entgeht diese Botschaft voll. Zumindest aus meiner Perspektive. Den geht diese hoffnungsvolle Botschaft. Wem gilt das? Wem gilt das? Das ist keine, keinen. Das, ja. Wir werden uns diesen Abschnitt echt im Einzelnen anschauen müssen, über die einzelnen Aussagen. Wir müssen uns genau gucken, was steht da nicht und im Kontext der Offenbarung und des Neuen Testaments auslegen. Diese Zeit werde ich mir nehmen, weil das einer der schwierigsten Abschnitte ist. Aber das ist die Perspektive, die wir haben. Wieder ein Einschub, um dir eine gute Perspektive zu geben, eine hoffnungsmachende Perspektive zu geben. Wir gehören da. All die, die in Christus sind. Deswegen habe ich das so ein schönes Kreuz gefunden mit so einem herrlichen Licht der Auferstehung. Ja. Okay, ich komme zum letzten Punkt. Danach kommt in dieser 17. Szene nur noch neue Schöpfung, neues Jerusalem und dann kommt die Braut des Lammes. Sie kommt und dann bekommen wir einen Blick für diese heilige Stadt, dass diese Braut ist, das neue Jerusalem und wer alles da hineingehört. Und da kommen übrigens wieder diese 12.000 vor und die 144 die Zahl vor und all diese Bilder-Thematik und all diese Sprachbilder, die Zahlen, die tauchen auf einmal alles wieder hier auf. Und darum, bevor man das versteht, muss man sich die Zeit vorher nehmen, die anderen Dinge sich anzuschauen. Einmal durch die Offenbarung mit euch. Ja, das war, ich habe es geschafft. Aber das war einfach nur ein Überblick mit den Querverbindungen und Querverweisen und den Einschüben in der Offenbarung. Jetzt ist ganz ehrlich meine Frage, könntet ihr mir da folgen? Mein Anliegen verstehen, was ich damit, ja? Also wir haben diese 7 Szenen und die immer mit diesem Gerichtshandeln verknüpft sind, was wir oft eben als Offenbarung, als dieses Apokalypse sehen und zwischendurch aber immer diese Einschübe, die uns diese herrliche Verheißung des Evangeliums für die Gemeinde Jesu geben. Das ist die Botschaft für die Gemeinde. Ja. Und ich sage ganz ehrlich, das ist jetzt deine Entscheidung, wo du dazugehören willst. Ja. Willst du die Braut sein oder die Hure? Willst du die Stadt sein, die groß ist, oder willst du die Stadt sein, die heilig ist? Willst du zu den 144.000 gehören oder zu den Zahl des Meeres, des Sand des Meeres? Wo? Ich habe meine Entscheidung schon lange getroffen. Die ist ziemlich einfach. Ich will immer auf der Seite des Siegers stehen, weil dann gewinne ich. Punkt. Die Offenbarung sagt, es gibt nur einen Sieger. Und dumm wäre ich, wenn ich die falsche Seite wählen würde. Und die Offenbarung sagt, ich sage euch, wer alles verliert. Das ist die Botschaft, wer alles verliert. Und ich zeige euch nur, wer gewinnt. Fertig. Und du kannst sagen, okay, die verlieren alle und der gewinnt. Und jetzt sagt die Korinther, und was denkst du, was wäre besser? Ja, mal schauen. Da macht es schon ein bisschen Spaß und das ist auch nicht schlecht. Na, ist doch klar, wenn die alle verlieren, warum binden und hängen wir uns an diese Dinge, wenn das alles vergeht? Das ist die Botschaft. Häng dich an den, der ewig bleibt. An das, was ewig bleibt. Gut. Ich habe noch mehr. Könnt ihr noch? Okay. Dann blättere ich um. Jetzt gehen wir in die einzelnen Verse. Jetzt haben wir es so weit geschafft, dass ich euch wirklich so den groben Überblick. Ihr habt schon mal die Begrifflichkeiten gehört, die Bildchen, die ich gemacht habe, habt ihr schon gesehen, verbunden mit den Tieren, mit den Feinden, mit den Schalen. Also ihr habt, sag mal, die Grundworte und die Grundgedanken und Thematiken zumindest schon gehört. Ich hoffe aber auch verstanden und eingeordnet. Und das ist jetzt sozusagen die Vorarbeit, um dann in die einzelnen Abschnitte zu gehen. Und ich zeige euch ein Beispiel, wie ich mein Studium mache, der Bibel und der Offenbarung. Ich nehme euch ein bisschen hinein in den letzten paar Minuten, um einfach das Gespür zu geben und in der Verantwortung als Lehrer am Seminar euch das beizubringen. Ich will nicht nur sagen, warum ich das glaube, sondern warum. Und euch ein bisschen Handwerkzeug sozusagen an die Hand geben. Das ist jetzt mein nächster Schritt. Erstes Puzzle. Ich arbeite mit verschiedenen Bildchen. Jetzt gucken wir uns die erste Szene, das ist sozusagen das erste Puzzleteil. Wir beginnen mit der Offenbarung 1 bis 3. Atmet durch, schlagt auf. Vor eurem geistigen Auge habt ihr die Spirale, das erste Ding, die ersten Einschub, schon alles vor Augen, okay? Also, wir fangen an und schauen uns jetzt die Offenbarung 1 bis 3 an und gehen eine Etage tiefer. Die Botschaft habe ich so überschrieben: Jesus in der Mitte der Gemeinde. Das ist für mich das Kernstück dieses ersten Abschnitts. Es zeigt uns, es stellt uns Christus vor, es stellt uns die Gemeinde Jesu vor, ihr Zustand, ihr Umstände, aber es zeigt uns, wo Christus ist. Und zwar in der Mitte seiner Gemeinde. Nicht außerhalb, nicht daneben, nicht drüber, nicht drunter, er ist genau in der Mitte. Und damit drückt es viel aus. Das heißt, er hat die Gemeinde nicht verlassen, das ist das Erste. Und das andere ist, er ist das Zentrum der Gemeinde. Das heißt, es dreht sich alles um ihn. Er ist in der Mitte. So wie er in der Mitte des Thrones ist und in der Mitte des Altars ist und in der Mitte und so weiter. Es dreht sich alles um ihn. Das ist das Entscheidende. Er ist der Allmächtige. Es geht um Christus und dass er die Mitte von allem ist. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker dieser Zeit. Ursprung allen Lebens. Der Herr in Ewigkeit, glaube ich, gell? Herrlich. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und darum geht's. Jetzt, ich weiß nicht, wie viele Informationen ihr vertragen könnt. Jetzt will ich noch euch etwas zeigen. Jetzt gucken wir uns die Gliederung des ersten Puzzleteils an. Und zwar folgendes. Wie immer gibt es einen roten Faden, der durchgeht, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 3, Vers 22, glaube ich, ist das, geht es durch. Also die ersten zwei Kapitel, genau. So ich muss mich... Also wir haben, schaut mal, das beschreibt jetzt hier sozusagen, das beschreibt die, das ist schon aus, okay. Das sind alle drei Kapitel. Der größere Teil ist Kapitel 1. Warum, zeige ich euch gleich. Der kleinere Teil, Kapitel 2 bis 3, obwohl sie von der Menge anders sind. Aber ich zeige euch gleich, warum ich so eingeteilt habe. Das ist die erste Szene. Es geht um die sieben Gemeinden. So, nichts Neues. Und jetzt schaut mal. Vom Aufbau ist es so. Die ersten drei Verse nehmen uns in das Thema des Buches hinein. Überhaupt. Da startet die ganze Offenbarung. Und wir bekommen dieses Thema, das Thema des Buches. Dann folgt dem, und das ist miteinander verknüpft, deswegen habe ich immer die Büroklammer dran gehängt, so die beiden Abschnitte gehören zusammen und da geht es eigentlich erst um den Verfasser, Empfänger und den göttlichen Gruß. Normalerweise ist das immer am Anfang. Ich, Paulus, Knecht Jesu Christi, an die Korinther, an die Epheser und so weiter. Aber hier ist ein anderer Aufbau. Hier haben wir zuerst einmal ein Thema vom Buch, um was es überhaupt geht. Da geht es um den Weg, wie das Buch überhaupt zu uns kam und so weiter. Da geht es um den Weg der Offenbarung. Aber dann beginnt es eigentlich mit Kapitel 4, Vers 8. Und da geht es an wen? Wer schreibt? Johannes. An wen? An die sieben Gemeinden. Und wer grüßt die Gemeinde? Das ist der klassische Gruß. Und da ist ein absolut interessanter Gruß, nämlich der dreieinige Gruß, der da drin ist. Der Gruß vom Vater, der Gruß vom Heiligen Geist und vom Sohn. Und allein die Reihenfolge ist schon merkwürdig. Weil wir kennen Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und hier ist es Vater, Heiliger Geist, Sohn. So, wir haben den dreieinigen Gruß, den göttlichen Gruß, habe ich euch deswegen hingeschrieben, in den Versen 4 bis 8. So, dann kommt ein herrliches Zwischenstück und das ist das Zentrale. Ich habe euch das als einen Einschub schon vorgestellt. Jetzt, das ist das Herzstück von diesem Abschnitt. Und das ist Offenbarung 1, 9 bis 20. Und da geht es um Jesus Christus, den Menschensohn, und eben, dass er in der Mitte der Gemeinde ist. Er wird uns vorgestellt, wer er ist, und das in Bezug gesetzt, und jetzt ist wichtig, warum? In Bezug gesetzt zu der Gemeinde. Es kommt das erste Sendschreiben an Ephesus, das zweite Sendschreiben an Smyrna, das dritte Sendschreiben an Pergamon, das vierte Sendschreiben an Thyatira, dann kommt das fünfte an Sardes, dann Philadelphia und dann Laodicea. Richtig? Genau. Also, das ist ganz grob der Aufbau von den von den ersten Abschnitten. Ich habe bewusst rechts immer so ein paar Donnerpfeile hingemacht. Das zeigt einfach, das sind die Gemeinden, wo die echt ihr Fett abkriegen. Da ist Buße notwendig, da ist Umkehr notwendig. Das beschreibt einfach den katastrophalen Zustand der Gemeinde. Dann, da wo es als Ausrufezeichen ist bei Smyrna, da haben wir weder Lob noch Tadel, aber eine Ermahnung und eine Ermutigung zum Durchhalten in Leiden. Das ist die leidende Gemeinde. Und dann ermutigt Jesus, sagt, hart aus da drin. Es ist notwendig, dass ihr da hineinkommt. Ihr müsst dadurch geprüft und geläutet werden. Und dann gibt es nur ein Sendschreiben, das eigentlich kein Tadel, aber nur Lob hat. Und das habe ich mit so einem Herzchen markiert. Ja? Das ist die Philadelphia-Gemeinde. Da lobt Jesus sie für das Ausharren und obwohl sie eine kleine Kraft sind und das Festhalten an ihm und an seinem Wort. Also das ist mal ganz grob der Überblick über die ersten drei Teile. Und das mache ich, so verschaffe ich mir einen Überblick, dass ich weiß, wo ist was und wie hängt das zusammen. Ja? Wie hängen diese einzelnen Abschnitte zusammen? Sehr, sehr wichtig, um die Einheit der Offenbarung und um die Einheit dieser Dinge zu erkennen. Ich möchte euch ein paar Beispiele euch geben. Also schaut mal. Vielleicht am besten so. Geht mal mit mir in Kapitel 2. Schreibt euch mal auf. Wir machen es so. Kapitel 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Taucht das schon mal irgendwo auf? Wo? Jawohl, Kapitel 1. Schreibt mal Kapitel 1 auf, Vers 12 und 13. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Inmitten der Leuchte ein gleich ein Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen weißen Gewand. Seht ihr das? Das sagt der. Und dann findet ihr in Vers 20 am Ende, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Richtig? Schaut mal, warum sage ich das? Warum sage ich das? Weil die einzelnen Abschnitte miteinander verknüpft sind. Dass diese Abschnitte hier verknüpft sind immer mit dem Vorigen. So, das ist das, was hier auftaucht, immer bei jedem Sendschreiben. Das erste ist, wird der vorgestellt, der die Sterne in der Rechten hält und der inmitten der goldenen Leuchte wandelt. Woher wissen wir was über den? Vorher wurde uns der vorgestellt. Wurde uns schon was, das habe ich hier. Wurde uns schon gesagt. Genau das Gleiche findet ihr beim nächsten Sendschreiben. Schaut mal, in Kapitel 2, Vers 8. Dann heißt es, dies sagt, der Erste, der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Wo finden wir das? Vers 18, Kapitel 1. Und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Richtig? Dann schaut mal Kapitel 2, Vers 12, beim Pergamon. Dies sagt der, der das zweitschneidige Schwert hat. Wo finden wir das? Auch in 1, 16. Und aus seinem Mund hängt ein scharfes Schwert aus. Dann gehen wir in Kapitel 2, Vers 18. Wir sind bei Thyatira. Da sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Wo finden wir das? Ebenfalls in Kapitel 1, in diesem Hauptstück. Da geht es darum, wird uns vorgestellt. Ja. Dann geht es weiter. Kapitel 3, Vers 1, Sardes. Da sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Wo finden wir das? Auch Kapitel 1, richtig? Und weiter. Kapitel 3, Vers 7, Philadelphia. Die sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand schließt und niemand öffnen kann. Wo finden wir das? Wo? Kapitel 1, Vers 18, genau. der die Schlüssel des Todes und des Hades hat. Das sind die Schlüssel Davids. Ja? Finden wir da auch. Und das Letzte noch in Laodicea, Vers 14, die sagt, der Amen, da heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wo finden wir das? Schaut mal, Kapitel 1, Vers 5. Der treue Zeuge, er ist der Erstgeborene der Toten, der Fürst der Könige der Erde. Seht ihr das? Wisst ihr, warum ich euch das zeige oder das sage? Ist, dass dieses Sendschreiben ganz klar an diesen Abschnitt hier angeknüpft sind. Die sind allein nur, dass er sagt, wisst ihr, weil uns wird die Schau von dem Menschensohn dargestellt, mit all seinen Eigenschaften, wer er ist. Und dann wird jedes der sieben Sendschreiben beginnt mit dem Verweis, das bin ich übrigens, der von Kapitel 1. Warum? Weil diese Umschreibungen des Menschensohnes hier etwas mit der Gemeinde zu tun hat. Jedes dieser Umschreibungen hat einen Grund, warum es genau da steht, wo es da steht. Wenn er sagt, der das scharfe Schwert hat, dann hat das eine Bedeutung für diese Gemeinde. Und wenn er sagt, ich habe Augen wie Feuer, dann hat es eine Bedeutung für diese Gemeinde. Und wenn ich habe die Engel in der Hand und so weiter, dann hat es eine Bedeutung für die Gemeinde. Das heißt, wir müssen verstehen, was sind diese Bilder, was ist das Schwert, was ist die Augen, was sind die Füße, was sind die Schlüssel. Wenn wir das verstanden haben, verstehen wir mehr die Sendschreiben, weil in denen geht es darum, warum Jesus sagt, ich tue das an dir und in dir. Bei dir muss ich schauen, bei dir muss ich treten, bei dir muss ich brennen, bei dir muss ich schneiden, bei dir muss ich reden, bei dir muss ich handeln, bei dir muss ich das tun. Und das hat was mit ihrem Zustand zu tun. Und sein Wesen und sein Handeln und seine Art hängt immer mit dem Zustand der Gemeinde zu tun. Was ist er für die Gemeinde? Versteht ihr das? Ich danke euch. Wisst ihr warum? Das ist nicht losgelöst. Das ist nicht, was war, das ist schon weg. Und jetzt, was ist, Kapitel 2 bis 3, und was sein wird, das ist alles Zukunft. Versteht ihr? Das sind nicht komplett getrennte Dinge. Die Dinge gehören zusammen und zum Verständnis der Offenbarung der einzelnen Aussagen müssen wir die Verknüpfungen uns genau anschauen und wir müssen davon lernen. Das Deuten von der Schrift mit Schrift auslegen. Das Gleiche betrifft auch hier. Das heißt, wir haben dann den Bezug, genauso hier auch. Ich werde das euch zeigen. Von da geht es auf Thema des Buches, Verfasser, das ist eine ganze Einheit. Diese Dinge gehören zusammen. Wir können noch so weitergehen, um das noch zu zeigen. Wenn ihr, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, doch, das habe ich aber deswegen nur Erinnerung. Wenn ihr jeweils an die Enden der sieben Sendschreiben geht, dann findet ihr immer wieder die gleiche Formulierung. Und zwar welche? Tut Buße erstens. Dann kommt eine Verheißung und dann wer Ohren hat, der höre, richtig? Und wenn ihr die Verheißung anschaut, dann geht es Folgendes, sind die Verheißungen immer, sie gehen nach vorne. Das heißt, die Abschnitte, also jeweils, was die dann verheißen, ein Baum des Lebens, der Erkenntnis, eine Säule im Tempel Gottes, in der Stadt, einen Namen an ihren Stirn geschrieben und all diese Dinge, über die haben wir gerade eben in unserem großen Durchmarsch schon alle mal kurz angesprochen. All diese Dinge wurden ihnen verheißen. Es wurden ihnen schon gesagt, ihr bekommt das, das Hochzeitsmahl des Lammes und die Braut und all diese Dinge. Und das heißt, der Abschnitt ab Kapitel 4 und bis Kapitel 22, den können wir nicht von diesem ersten Abschnitt trennen. Denn das ist miteinander verknüpft. Das ist untrennbar miteinander verknüpft. Ich will da sogar so weit gehen, dass das hier die Grundlage überhaupt ist für das, was kommt. Damit der Zustand der Gemeinde nicht so bleibt, damit der Zustand der Gemeinde nicht so bleibt, wie es ist, weil so kann sie nicht die herrliche Braut sein, oder? Seid ihr mit mir einig? Wenn man das so liest, dann denkt man, das ist alles andere als heilig, alles andere als gerecht, alles andere als hübsch geschmückt, alles andere als himmlisch. Das ist sie nicht. Damit sie so wird, braucht all das, was dann in der Offenbarung kommt. Gott muss, Jesus muss etwas an der Gemeinde tun. Er muss in der Gemeinde tun. Er muss sie reinigen, heiligen durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie ohne Runzel, ohne Fehler und ohne Tadelstelle wie eine für ihn geschmückte Braut. Wo steht das? Epheser 5. Das ist das. Er muss an der Gemeinde, er muss sie reinigen. Das Gericht Gottes muss bei der Gemeinde beginnen. Er muss Dinge raustun, die ihr nicht gehören. Wenn ihr die Sendschreiben, wisst ihr, warum die alle goldene sind? In allen Sendschreiben heißt es, und du hast einige unter dir. Das sind nicht seine. Laodicea, und du hast welche die, und du duldest die, und das sind die, und du hast da die, und da geschieht das. Das muss alles raus. Was sagt Paulus in 1. Korinther 5? Tut das Böse selber raus. Matthäus 18. Das ist wichtig. Das heißt, die Gemeinde wird gereinigt. Dazu muss jemand alles das sehen können, gell? Was in der Gemeinde so ist. Was braucht dazu? Gute Augen. Augen, die alles durchdringen. In der Gemeinde muss das alles unter die Herrschaft Christi kommen. Für was, welches Bild steht für Herrschaft? Füße. Alles unter seine Füße bringen. Und das gibt so Füße, die glühen wie Erz im Ofen. Gell? Warum glühen sie? Heiß gelaufen. Schön gemein. Dann glühen sie schon. Nein, gucken wir uns an. Dann, er muss weise mit ihnen handeln. Er muss sie sehen. Er muss sie reinigen. Er muss zu ihr reden. Er muss an ihr handeln. Er muss sie entsühnen. Das sind all die Bilder, die uns in diesem diesem großen Zwischenstück von dem Menschensohn vorgestellt werden. Absolut grundlegend und absolut wichtig. Denn als dann heißt, er kommt auf dem weißen Pferd, dann kommt der hier, dann müssen wir verstehen, wer das ist. Müssen wir die Begrifflichkeiten verstehen. So, diese Dinge hängen miteinander zusammen. Und ich persönlich liebe diese Verknüpfungen und diese Erklärungen. Denn, um zu verstehen, warum bekommt... Neues Beispiel. Kapitel 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes steht. Wo lesen wir was? Offenbarung Kapitel 22, 1. Mose Kapitel 1. Gell? Schaut mal, wie das komplett die Bibel umspannt. So. Ja, nur die Epheser kriegen es halt das. Die anderen halt schade, die kriegen nicht vom Baum des Lebens, die kriegen Kirschbaum oder Apfelbaum. Die kriegen halt einen Baum des Erkenntnis Guten und Bösen. Das wäre echt fies, gell, wenn nur die Epheser die kriegen würden. Wer ein Ohr hat, höre, was den Geist den. Das ist ja nicht nur den Epheser, sondern den Gemeinden. Hier bekommen wir ein ganzheitliches Bild, was Gott an der ganzen Gemeinde tut. Was er für die ganze Gemeinde ist. Und was die ganze Gemeinde am Ende erwartet. Wir bekommen ein siebenfaches, ganzheitliches Verständnis von der Gemeinde. Und darum, das ist Gemeinde. Freunde, das ist Gemeinde. Und wir sind jetzt nicht in der Zeit von Laodicea. Wir sind ja jetzt Laodicea. Nein, wir sind... Ich sage so, an einem Tag sind wir Philadelphia, an dem anderen Tag sind wir Laodicea. Es gibt einen Tag, da sind wir auch Smyrna. Und dann gibt es auch einen Tag, da sind wir Ephesus. Da haben wir vergessen, um wen es geht. Eine Gemeinde kann das alles sein. Und das sogar in einer kurzen Zeit. Es kann aber zu gleicher Zeit Gemeinden sein, geben, die all das sind. Denn an dem Ort Ephesus ist das und zur gleichen Zeit in Laodicea das und zur gleichen Zeit ist in Philadelphia das und zur gleichen Zeit ist es das. All das ist die Gemeinde Jesu. Seine weltweite Gemeinde, seine universelle Gemeinde. Und das kann zu gleicher Zeit, ein Ort kann verfolgt sein und der andere kann Jesus in der Mitte vergessen haben, der andere hat Irrlehrer drin, der andere weiß ich noch was, ist lau geworden und so weiter, zu gleicher Zeit. Das kann sogar zu gleicher Zeit in Schwäbisch Gmünd sein. Und das kann sogar zu gleicher Zeit hier in diesem Raum sein. Dass einige da sind, so und die anderen sind so. Das kann zu gleicher Zeit in einer Gemeinde sein. Versteht ihr das? Und deswegen brauchen wir nicht den kunstvollen Griff zu machen und versuchen, hier kirchengeschichtlich auszulegen. Ja, das war am Anfang so, das ist die Urgemeinde und das ist dann irgendwann mal hier. Reformation und das ist dann die Brüderbewegung und das ist dann das. Und jetzt sind wir hier geschichtlich da und dann kommt die entrückte Gemeinde und dann ist es vorbei. Und dann gilt uns das der Rest nicht mehr. Ich höre so auf. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weisung dieses Buches hört, wenn jemand etwas von diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm in Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von diesen Worten des Buches, dieser Weisung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens. Da haben wir es. Also entweder nimmst du es komplett an oder nicht. Nicht etwas raus, was mit dir gefällt, was nicht, ja, ich gehöre dahin, dann alles für uns nicht mehr. Entweder bist du ganz dabei oder gar nicht. Entweder bist du seiner oder nicht. Keine halben Geschichten. Kein Rauspicken. Ja, das ist mir zu heiß hier, das ist mir zu konsequent. Den Drachen will ich nicht begegnen, den Antichrist mag ich nicht. Hier ist schön. Das nehme ich für mich. Und das Gute ist ja von mir schon auch alles passiert. Bin ich auch nicht jetzt. Nee. Also, was erwartet uns nächstes Mal? Ich mache Schluss. Ich zeige euch noch kurz. Ich möchte euch dann in die nächste Etage gehen und euch ein Schaubild machen, wie ich an den Text herangehe. Ich zeige es euch nur wirklich ganz kurz und dann, was euch erwartet. Das heißt, um die Bedeutung zu verstehen, muss ich jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Satz, muss jede Punkten kommen mir anschauen und fragen, was steht da eigentlich da? Ich muss wahrnehmen, was da steht. Wir kommen immer hinein und legen Dinge, die wir meinen, darin zu finden. Wir müssen heben. Und um zu heben, mache ich, wenn ich den Text noch gar nicht kenne, mache ich mir so ein Schaubild. Ich schiebe Worte hin und her. Aber ich zeige, wie ich das mache. Ich schiebe sie nicht wahllos, sondern im Prinzip arbeite ich mit der Leertaste und mit dem Tabulator. Das heißt, ich lese euch vor. Offenbarung Jesu Christi. Um ihn geht's. Die Offenbarung, die Gott ihm, das ist Jesus, gab. Warum gab es? Um seinen Knechten zu zeigen. Warum? Was zeigen? Was bald geschehen muss. Wie hat er ihm das gezeigt? Indem er, das ist Jesus, sie durch seinen, wieder rot, das ist Jesus, Engel sandte, hat er, Jesus, sie seinem, wem jetzt, Knecht Johannes, kundgetan. Dann geht's weiter. Wie hat das gut getan? Der das Wort, hier ist Johannes, Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Alles, was er sah. Das Wort Gottes ist das Zeugnis Jesu. Das Wort Gottes, das Zeugnis Jesu ist Jesus Christus. Was bezeugte er? Wort Gottes, Zeugnis Jesu Christi. Was bezeugte er? Alles, was er sah. Knecht zu zeigen, alles, was er sah. Das Zeigen, Kundtun, Bezeugen, das hat was mit Sehen zu tun. Glückselig, der liest, hört, bewahrt. Das sind drei wichtige Dinge, merke ich. Liest, hört, bewahrt. Das ist ein Prozess. Einer liest vor, der andere hört, dann bewahrt man es. Was? Die das Wort der Weissagung, was in ihr geschrieben ist. Die bewahren die Worte der Weissagung und was in ihr geschrieben ist. Worte Gottes, Zeugnis, Worte der Weissagung, was ihr geschrieben ist, alles eine Einheit. Die Zeit ist nahe, was bald, dann arbeite ich mit Farben. So fange ich an, den Text zu, das ist eine Explosionszeichnung, kennt ihr das, ja? Auseinanderzunehmen und dann gucke ich mir an, wo, versuche gleiche Dinge mit gleichen Farben zu markieren. Jesus nehme ich eine Farbe, Gott eine Farbe, Heiliger Geist eine Farbe, Johannes eine Farbe, Knechte, Gemeinde, Sachen, die ich kursiv mache, weil ich denke, das ist das Gleiche. Ich versuche, die Dinge erstmal einfach wahrzunehmen. Was steht da? Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann frage ich mich, was bedeutet das? So, das ist unser Weg. Und dann gehe ich mit euch durch und sage euch eher was zu, ein bisschen zu diesen Dingen. Habt ihr das gesehen? Spürt ihr, worauf ich hinaus möchte? Ja? Einen groben Überblick machen, etwas tiefer gehen, die Zusammenhänge verstehen, nochmal tiefer gehen, einen Abschnitt gliedern, einordnen, sortieren, was steht wo, ab in den Text und den sieben und genau anschauen. Ich, für mich das Bildchen, vielleicht nächstes Mal so, dann nehme ich das Wörtchen das in die Hand oder der und sage, wer ist der? Wer, zu wem passt der? Oder seinen Knechten. Seinen, ist das Gott oder Jesus oder ist das Gleiche? Und ich gucke mir jedes an. Guck mal, wer sind sie? Genau das Gleiche für den nächsten Text. Hier. Arbeite ich den nächsten Abschnitt genauso durch. Stell Dinge, Gott eine Farbe, Heilige Geist für Jesus. Der. Und merke, ah, guck mal, da geht es um Jesus. Und nur durch diese Dinge nehme ich Dinge wahr, nehme ich den Inhalt der Offenbarung wahr, nehme ich die Worte wahr und ich stelle mich dem Heiligen Geist zur Verfügung mit allem Fleiß, dass er mir zeigen kann, was da drin steht. Ja? Und dann bringe ich das alles zusammen, schreibe es auf und dann bringe ich es euch. Ja. Fertig für heute. Genau. Also. Nee. Danke euch. Das vertrage ich nicht. Ich möchte Jesus danken für diesen Vormittag und für das Durchhalten. Durchhalten der Seelen. Danke, Herr, für jeden, der gekommen ist. Und ich bitte dich vom Herzen, oh Jesus, Herr, bei all den Diskrepanzen, bei der eigenen Meinung und Verständnis und Auslegung der Offenbarung, Herr Jesus Christus, durch deinen Geist bestätige, was von dir und von deinem Geist inspiriert ist und leg die lebendige Hoffnung in ihr Herzen, was es bedeutet, dass wir dein sind. Und dass letztendlich, Jesus, du siegst und was es bedeutet, dass wir bei dir sicher sind und dass wir uns nichts und auf niemanden verlassen, was letztendlich auch vergeht. Du bist der Einzige, der ewig ist. Du bist der war, der ist und der kommt. Du bist der Alpha und Omega. Du bist der Immerseiende. Und darum hoffen wir und warten wir und verlassen wir uns nur auf dich. Lege das tief in unser Herzen hinaus und segne jeden Einzelnen, auch auf der Heimfahrt und den Rest des Tages, Herr, und lass ihn zum Segen werden, zum Zeugnis deines Evangeliums. Amen. Ich danke euch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen.